Sie hören Kontrafunk aktuell. Ich weiß nicht, wie intensiv Sie Urteile des Bundesverfassungsgerichtes lesen, liebe Hörer, aber dass Deutschlands höchste juristische Instanz, die Berliner Ampelkoalition, mit der Einkassierung des Nachtragshaushaltes 2021 in eine veritable Staatskrise schlittern ließ, haben Sie sicher auch ohne ausufernde Lektüre des über 60 DIN A4 Seiten umfassenden Urteils vom 15. November mitbekommen. Jetzt ist das Gejammer groß, denn auf einmal müssen 60 Milliarden Euro von irgendwo herangeschafft oder aus der Welt geschafft werden, sofern sie nämlich schon ausgegeben wurden. Das Getöse lenkt von einer wichtigen Frage ab, wie es eigentlich sein kann, dass eine Bundesregierung so dermaßen eindeutig gegen das Grundgesetz verstoßen kann und einen noch nie dagewesenen verfassungsrechtlichen Präzedenzfall verursachen kann, ohne dass dies irgendwelche Konsequenzen für diese Regierung zu haben scheint. Wir wollen diese und andere Fragen jetzt diskutieren mit Professor Stefan Homburg, emeritierter Institutsleiter für öffentliche Finanzen und langjähriges Mitglied des Wissenschaftlichen Beirates beim Bundesministerium für Finanzen sowie Mitglied der ehemaligen Föderalismuskommission von Bundestag und Bundesrat. Herzlich willkommen, Homburg.
Guten Tag.
Herr Homburg, ich habe mich in den zurückliegenden Tagen etwas gewundert, muss ich gestehen. Oder besser gesagt, mich hat ein eigenartiges Gefühl beschlichen. Denn eigentlich, stelle ich mir vor, müsste die CDU-CSU doch begeistert sein, vor Stolz platzen über dieses spektakuläre Urteil, dass sie da eine amtierende Bundesregierung so vorführen konnten. Aber ich werde irgendwie den Eindruck nicht los, dass die Unionsparteien sich nicht so wirklich richtig freuen, sondern eher ein schlechtes Gewissen haben. Liege ich da falsch oder richtig?
Also ich würde es so deuten, man hört ja im Moment nicht nur von der CDU wenig, sondern auch von den Ampelparteien. Es sind eigentlich alle dabei, die Konsequenzen dieses Urteils erstmal innerlich zu verarbeiten. Es ist eine so große Sache, denn es geht ja nicht nur um 60 Milliarden aus dem Klima- und Transformationsfonds, sondern mindestens noch um weitere 200 Milliarden aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Und ich glaube, dass sich im Moment erstmal alle sammeln und keinen Fehler machen wollen.
Das Urteil ist ja in der Tat historisch, lernen wir jetzt überall. Und Sie haben es eben gerade auch angedeutet, dass es sogar auch verheerend ist. Nach meinem Eindruck und nach meiner Erfahrung sind sowas wie Verpflichtungsermächtigungen eigentlich ja kein Teufelszeug. Und genauso andere Dinge, die gegenseitig deckungsfähige Titel oder sowas, denke ich mal. Ohne jetzt wirklich in die Feinheiten von sowas einsteigen zu müssen. Aber was können Sie unseren Hörern sagen, was genau an dem Nachtragshaushalt 2021 so unentschuldbar gewesen ist, dass Karlsruhe überhaupt gar keine Wahl blieb, als das in Gänze für null und nichtig zu erklären?
Ja, das ist sehr einfach. Also es sind drei Punkte, von denen jeder für sich genommen zur Verfassungswidrigkeit führt. Erstens gab es aus der Lockdown-Zeit Hilfen für Unternehmen, die geschlossen wurden. Also man nannte die Corona-Hilfen. Und wir sprechen hier über die Anfangszeit 2021. Dazu hatte Herr Scholz als damaliger Finanzminister einen riesigen Fonds aufgelegt, seine sogenannte Bazooka, über 156 Milliarden Euro. Das Geld wurde aber nicht vollständig verbraucht. Und dann hat die Ampel dieses Geld umgewidmet hin zu Klimathemen. Das Geld war ja vorgesehen für 2021. Und sie hat das sozusagen transferiert in 2022 und auch die Folgejahre. Also als wäre es eine Art Sparbüchse, obwohl es kein Geld war, sondern nur Kreditermächtigung, also Genehmigung, Schulden aufzunehmen. Und der dritte Punkt war folgender. Der Haushalt 2021 war bereits abgelaufen, das Jahr 2021 rum. Und dann hat Anfang 2022 die Ampel rückwirkend einen Nachtragshaushalt für 2021 beschlossen. Das geht überhaupt nicht, weil Haushalte laut Grundgesetz immer für ein Jahr angelegt sind. Und während des Jahres kann man sie noch ändern durch sogenannte Nachtragshaushalte, aber nicht rückwirkend. Zum Punkt, ob das historisch ist, was Sie eingangs sagten, würde ich gerne noch ergänzen. Mich hat es nicht so überrascht, denn das Land Hessen hatte ein ganz ähnliches Manöver gemacht mit seinen Corona-Hilfen. Und der Hessische Staatsgerichtshof hat dieses Manöver schon 2021, also vor 2 Jahren, als verfassungswidrig verworfen.
Da verwundert es mich ja noch mehr, muss ich sagen, dass wir erneut erleben, und ich kann das sowieso mal kaum glauben, wenn ich so Urteile des Bundesverfassungsgerichtes vernehme, die da ziemlich klipp und klar sagen, das ist gegen das Grundgesetz. Ich kann das immer nicht glauben, dass eine Bundesregierung, in der ja eine Armada von Juristen beschäftigt ist, und ich würde jetzt mal fairerweise sagen wollen, nicht die schlechtesten, und die auch beste Kontakte in das Gericht haben, weil da sind ja ehemalige Weggefährten, sogar Richter, die einen ja rechtzeitig warnen könnten in einem Gesetzesentwurfsprozess, sage ich mal so, dass eine solche Bundesregierung so dermaßen brutal gegen die Wand des Bundesverfassungsgerichtes brettert. Ist das zynische Kalkulation, sofern keiner klagt, geht alles okay? Oder ist das unfassbarer Dilettantismus?
Ich würde dazu zweierlei sagen. Also die wichtigste Unterlage aus der Zeit ist eine Stellungnahme des Bundesrechnungshofs für die Ampelregierung aus Anfang 22. Wenn Sie sich das mal durchlesen, da steht alles drin, was jetzt auch das Bundesverfassungsgericht geschrieben hat. Und der Bundesrechnungshof hat ausdrücklich vor diesen Manövern gewarnt und gesagt, dass sie wohl verfassungswidrig sind. Und zwar in den drei Punkten, die ich eben genannt habe. Das ist jetzt also alles nichts Neues und Überraschendes, wie Herr Scholz und Herr Lindner vorspiegeln, sondern das war alles bekannt. Jetzt zu Ihrer Frage, warum hat man es doch gemacht? Ich glaube, der tiefere Grund ist folgender. Als die Ampel gebildet wurde, wollten die Grünen unglaubliche Gelder für ihre Klima- und Transformationsvorhaben. Im Wahlkampf hatte Herr Habeck ja gesagt, er wolle sich mit 500 Milliarden Euro verschulden. So als gäbe es gar keine Schuldenbremse. Die SPD wollte die Sozialleistungen bedeutend aufstocken. Das hat sie ja jetzt auch gemacht. Also innerhalb von 2 Jahren zum Beispiel ist das Bürgergeld um 25% erhöht worden. Und der dritte Akteur, die FDP, wollte, dass erstens keine Steuern erhöht werden und zweitens die Schuldenbremse eingehalten wird. Wenn man das alles drei logisch zusammennimmt, heißt das, es konnte keine Ampelregierung gebildet werden. Das heißt, wir sprechen hier bei diesen 60 plus 200 Milliarden Euro nicht um einen kleinen Nebenkriegsschauplatz, sondern diese Manöver sind konstitutiv für die Ampel. Ohne diese Aktion würde es keine Ampelregierung geben. Und deshalb sind sie sehenden Auges in das Problem reingelaufen, haben vielleicht gehofft, dass das Bundesverfassungsgericht, so wie bei Corona-Urteilen, sich nicht mehr am Grundgesetz orientiert, sondern einfach willfährig ist. Aber diese Corona-Urteile, die stammten alle vom ersten Senat, von Herrn Habert. Und hier hat jetzt der zweite Senat entschieden und der hat sich einfach ans Grundgesetz gehalten.
Aber in dem Senat saß ja der ehemalige Ministerpräsident des Saarlandes und CDU-Mitglied Peter Müller. Ist das bedeutend gewesen für den Ausgang dieses Verfahrens?
Überhaupt nicht, denn beide Senate sind ja parteipolitisch gleich zusammengesetzt. Also jeweils haben CDU und SPD die Mehrzahl der Sitze. Und dann gibt es jeweils einen FDP und einen grünen Richter. Keine Richter von der Linkspartei oder von der AfD. Aber die Zusammensetzung ist ganz gleich. Nur hat Herr Müller zum Beispiel ja auch bei den Grundrechtsurteilen schon frühzeitig durchblicken lassen, dass er nicht alles in Ordnung findet, was damals die Bundesregierung an Schulschließungen, Ausgangssperren und so weiter gemacht hat.
Sie hatten erwähnt, dass die Einigung, die letztlich zu dieser merkwürdigen Konstruktion geführt hat, des Nachtragshaushaltes, dass die konstitutiv für die Ampelkoalition ist aus Ihrer Sicht. Dann bliebe ja eigentlich nur der logische Schluss, wenn das wegfällt, dass diese Koalition dem Tode geweiht ist eigentlich.
Zum Ersten, klar, ja, das ist aber nicht meine Sicht, sondern ich habe in Vorbereitung auf unser Interview vielleicht 30 Zeitungsartikel gelesen, alle, auch wenn sie ampelnah sind, sagen, ohne diese Scharaden hätte es die Ampel nicht gegeben. Zu Ihrer zweiten Frage, ich würde nicht sagen, dass die Ampel jetzt erledigt ist. Herr Lindner hat ja jetzt klar Folgendes gesagt. Er will vorschlagen, dass der Bundestag rückwirkend für 2023 eine, ich zitiere mal unsere Verfassung, außergewöhnliche Notsituation, die sich der Kontrolle der Regierung entzieht, erklärt. Diese außergewöhnliche Notsituation braucht man, um die Schuldenbremse außer Kraft zu setzen. Und es liegt auf der Hand, dass Scholz und Lindner diese außergewöhnliche Notsituation auch für das nächste und das übernächste Jahr erklären wollen. Wenn sie das tun, dann kann die Ampel bis zur nächsten Bundestagswahl durchhalten. Es ist zwar evident verfassungswidrig, aber es müsste sich auch hier erstmal ein Kläger finden und dann eine Entscheidung des Gerichts.
Vielleicht hat sich ja schon ein Kläger in Anführungszeichen gefunden gehabt, nämlich in der Regierung selbst. Bundesfinanzminister Christian Lindner hat jetzt mit Werner Gatzer den wohl wichtigsten politischen Beamten seines Ministeriums gefeuert, der schon unter Hans Eichel im Ministerium war und agierte. Gatzer galt schon lange als Faktotum und als fast unberührbar. Er ist jetzt nicht gänzlich unumstritten, aber wurde er jetzt geopfert oder aus dem Weg geräumt, weil er vielleicht Ärger machen wollte?
Ja, also die Spin-Doktoren der Regierung sagen ja, Staatssekretär Gatzer, der legendär war in seinem Amt und nach meinem Urteil außerordentlich kompetent, hat einen großen Fehler gemacht und deshalb muss er jetzt gehen. Und Herr Lindner stellt sich da als jemand, der jetzt diese Fehler bereinigen will. In Wahrheit ist es, glaube ich, genau umgekehrt. Diese Sache mit den 200 plus 60 Milliarden war so groß, da haben alle genau gewusst, worum es geht. Das hessische Urteil lag vor, der Bericht des Bundesrechnungshofs lag vor. Alle wussten genau, das ist verfassungsrechtlich nicht in Ordnung, was sie dort machen. Und Herr Gatzer als weisungsgebundener Bundesbeamter hat das Ganze dann umgesetzt. Ich glaube aber, das ist meine persönliche Spekulation, dass Herr Gatzer jetzt nicht weiter diesen Weg mitgehen wollte, den Scholz und Lindner planen, nämlich den Weg, außergewöhnliche Notsituationen, die ersichtlich nicht vorliegen, einfach zu erfinden. Ja? Denn die Verfassung sagt, diese Notsituation muss sich der Kontrolle der Regierung entziehen. Das wäre so, wenn uns ein anderes Land angreift oder wir eine unglaubliche Naturkatastrophe hätten. Aber dass die Regierung verfassungswidrig entschieden hat und deshalb jetzt andere Schritte gehen muss, das ist keine außergewöhnliche Notlage. Ich glaube, Herr Gatzer hat sich dem widersetzt und wurde jetzt durch jemanden ersetzt, der willfähriger sein wird.
Wie geht's denn jetzt weiter? Ist zum Beispiel das Konstrukt Schuldenbremse mausetot oder wird das irgendwie weiter beatmet? Wie kommt man weiter in der Finanzierung von bestimmten Sondervermögen? Ist das Sondervermögen der Bundeswehr zum Beispiel sakrosankt? Werden vielleicht irgendwelche Privatisierungsorgien gefeiert und so weiter? Was denken Sie, was wird jetzt passieren? Wie wird sich die Regierung aus dieser misslichen Lage herausmanövrieren?
Das sind jetzt wichtige Stichpunkte, weil es darüber auch viele Irrtümer gibt. Erstens, Sondervermögen an sich sind nicht verfassungswidrig, sondern das Grundgesetz nennt sogar ausdrücklich diese Sondervermögen. Die sind zulässig. Zweitens, das Sondervermögen Bundeswehr, das hat eine besondere Rolle, nämlich es ist durch Artikel 87a Absatz 1a des Grundgesetzes ausdrücklich von der Schuldenbremse ausgenommen. Deshalb kann man eine außergewöhnliche Notsituation jetzt auch nicht mit dem Ukraine-Krieg begründen. Privatisierungsorgien wird es auch nicht geben. So schnell lässt sich auch nicht durch Privatisierung Geld holen. Das wird die Ampel auch aufgrund ihrer politischen Ausrichtung nicht wollen. Sondern das Wahrscheinlichste ist, Herr Lindner wird jetzt eine außergewöhnliche Notsituation erklären lassen. Mit dem Argument, er wolle die Verfassungswidrigkeit des jetzigen Haushalts heilen. In Wirklichkeit ist das aber ein weiterer und noch viel eklatanterer Verfassungsverstoß. Und er macht das, weil er gesagt hat, für dieses Jahr hätte er eine Haushaltssperre verhängt. Das stimmt aber nicht. Gesperrt sind nur Verpflichtungsermächtigungen, die Sie eben nannten. Während alle Ausgaben im Moment im Jahr 2023, die laufen einfach weiter, obwohl die Schuldengrenze längst überschritten ist. Und um das zu heilen, braucht Herr Lindner seinen Nachtragshaushalt. Und im nächsten Jahr wird er den Bundeshaushalt 2024 mit einer weiteren Notsituation begründen. Und ich denke, das wollen die dann auch 2025 machen. Und dann haben sie sich bis zur Wahl gerettet.
Ich ahne, dass das Bundesverfassungsgericht möglicherweise noch einmal bemüht werden wird. Ich ahne auch, dass wir uns noch mal sprechen werden, denn wir könnten jetzt noch eine ganze Stunde reden, aber dann hätten wir unsere Sendung leider gesprengt.
Dann lassen Sie mich doch eine Schlussbemerkung machen.
Gerne, gerne, Herr Homburg.
Dieses Verfahren vom Bundesverfassungsgericht, überlegen Sie mal, die eigentlichen Tathandlungen waren im Jahr 2021, 2022. Es hat also fast 2 Jahre gedauert. Wenn jetzt erneut Verfassungsbeschwerden oder Normenkontrollverfahren gegen die neuen verfassungswidrigen Aktionen der Ampel erhoben werden, dann wird es vermutlich auch wieder 2 Jahre dauern. Denn auch damals hatte das Bundesverfassungsgericht ja eine einstweilige Anordnung abgelehnt. Und ein normales Verfahren dauert an die 2 Jahre. Und dann wären wir schon bei der nächsten Bundestagswahl.
Wie gesagt, ich wiederhole mich. Ich ahne, dass uns da einiges noch bevorstehen wird. Möglicherweise auch an unschönen gerichtlichen Auseinandersetzungen, die bis zum Bundesverfassungsgericht reichen werden. Auch wenn das die aktuelle Bundesregierung wahrscheinlich nicht mehr dann regelrecht treffen wird. Wir waren im Gespräch mit Professor Stefan Homburg, Experte im Ruhestand für öffentliche Finanzen. Er war mal Institutsleiter und unter anderem auch lange Jahre Mitglied des Wissenschaftlichen Beirates im Bundesfinanzministerium und Mitglied der ehemaligen Föderalismuskommission von Bundestag und Bundesrat. Vielen Dank, Herr Homburg, für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.